und dann stellt sie fest, sie ist ein Mann und klaut sich dann noch eine Hose. Auf jeden Fall davor masturbiert sie noch ausführlich, weil so ein Penis offensichtlich sehr verführerisch ist.
Also sie ist ja wirklich so eine Allesfresserin als Figur.
Das ist ja ein Hindu-Hitler.
Man kann sich so negative Emotionen wie Zorn, Angst eigentlich gar nicht leisten.
Presse Play. Die Bücherei.
Ann-Kathrin, wir haben heute zwei Bücher mitgebracht, die ganz ähnlich sind und ganz verschieden zugleich.
Sag einmal, Bettina, haben wir die gleichen Bücher gelesen?
Ich verrate mal, was ich damit meine. Ich verrate, erstens gibt es in beiden Buch eine wichtige Figur, die eine psychiatrische Diagnose hat.
Okay, das kommt aber in manchen Büchern vor und es ist in einem Fall nicht die Hauptfigur.
Das stimmt, es ist eine Nebenfigur. Und das Zweite, was für mich sehr ähnlich ist, beide bedienen sich aus einem Fundus von Geschichten, aus der Geschichte, Geschichterln, Informationen, Büchern, Zitaten und wirbeln die herum.
Wobei es im einen Fall ist es ja Geschichte, also reale ja. Geschichte. Im anderen Fall ist es Wissenschaft, Astronomie ja. und so weiter. Also ich habe die vor allem als ganz, ganz verschieden wahrgenommen.
Jetzt bin ich auch neugierig. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Bücherei. Wir haben drei Bücher mitgebracht, also die zwei, die wir schon erwähnt haben, und ein Herzensbuch von der Ann-Kathrin, von dem ich noch nicht weiß, was es ist. Jedenfalls ein Buch ist ein Buch, das in allen Auslagen zu sehen ist. Ein zweites ist ein Buch der Stunde, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, das aber auch in allen Auslagen ist. Und ja, eben das Herzensbuch, Ann-Kathrin.
Gut, beginnen wir mit dem Buch in allen Auslagen. Das kommt von der österreichischen Autorin Barbara Zeemann und heißt Beteigeuze. Achtung, nicht Französisch aussprechen. Wir beide wollten das ja, aber das Wort hat seinen Ursprung im Arabischen und bezeichnet einen besonderen Stern, einen Riesenstern. In dem Buch geht es um eine Frau, die eine junge Frau in Wien, die aus der normalen Welt völlig abdriftet, allmählich in den, ja, sagen wir mal umgangssprachlich Wahnsinn. Das zweite Buch, unser Buch zur Stunde, das uns ein bisschen die Welt erklären soll, unsere Gegenwart erklären soll, einen starken Bezug zu dem hat, was uns in der Gegenwart beschäftigt, das ist Antichristi von der deutschen Autorin Mitu Sanyal. In dem Titel kann man schon hören, da steckt Antichrist drin, aber auch ein Spiel mit der Agatha Christie. Mitu Sanyal ist sehr populär und bekannt geworden mit ihrem Buch Identity oder Identity, wie immer man es aussprechen will.
Und hat es nicht auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft.
Diesmal. Mit ihrem Roman Antichristi. Identity war nämlich 2019 drauf.
Und du warst damals in der Jury,
ja,
oder?
Genau.
Hast du dich für sie eingesetzt? Das darfst du eigentlich gar nicht verraten.
Schau, umwegig gesagt, es war in dem Jahr eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Da ging es um eine Star-Professorin, eine postkolonialistische, die sich immer als Farbige präsentiert hat und von der man dann plötzlich erfährt, sie ist quasi weiß. Das erregt einen furchtbaren Shitstorm, und zwar gerade bei ihren früheren Verehrerinnen. Mhm. Ja. Und alles wird geschildert aus der Sicht einer Studentin, die halt durch alle diese Erlebnisse sehr verwirrt ist. Es ist voller fiktiver Twitter-Debatten und ist eine, fand ich, also erstens wahnsinnig unterhaltsame, witzige und gleichzeitig extrem kluge Auseinandersetzung, also aus dem Inneren der identitätspolitischen Bewegung heraus mit Sinn und Unsinn, also auch mit den Widersprüchen, mit all den Facetten. Und das fand ich einfach wahnsinnig gut gemacht, auf eine sehr unterhaltende Weise gleichzeitig.
Und hat sie in diesem Buch auch so viel recherchiert? Weil man hat das Gefühl, bei allen Büchern, die sie so geschrieben hat, also zunächst hat sie sich vor allem mit Sexismus beschäftigt, hat ein Buch geschrieben über die Vulva, hat ein Buch
Kulturgeschichte war
eine Kulturgeschichte,
das,
ja. Ja, das hieß Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Dann hat sie mit zwei anderen Autorinnen ein Buch herausgegeben, Ich bin kein Sexist, aber... Und ein Buch über Vergewaltigung und alles war penibelst ausrecherchiert. Ja. Und dieses Buch jetzt ebenfalls, Antichristi.
Übrigens, trotz penibler Recherchen kam sie in einen riesigen Shitstorm rein beim Vergewaltigungsbuch, weil sie ein bisschen diese Opferrhetorik halt aufbrechen wollte. Gesagt, man kann sich auch als Erlebende bezeichnen. Genau. Ja. Aber sie hat ja in einem Interview mit mir damals auch gesagt, dass eigentlich wer nie in einen Shitstorm gerät, der hat auch wahrscheinlich was falsch gemacht. Also wenn du in dem Raum...
Ja, wenn du dich in diesem sehr, sehr heiklen Raum bewegst.
Im genau, Übrigen ist es fast unvermeidlich.
Ich bin neugierig, ob es beim neuen Buch was gibt. Nein, ich frage mich nur. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, eher nicht. Aber
ja. Wo soll das herkommen? Ja, interessante Frage. Interessante Frage.
Ja, aber wie auch immer, ich glaube, wir hören jetzt einfach einmal eine Passage aus dem Buch.
Genau.
Woran denkst du, wenn du an England denkst? Dr. Who? Dr. Watson? Miss Marple? Paddington Bear? Cake with the Weak Car und stotternde Hugh Grants? Wir sind so gut darin, uns als die liebenswerteste und unbedrohlichste Nation der Welt zu verkaufen. Wir haben sogar dich dazu rekrutiert, bei deinem Writers' Room an dieser Propaganda mitzuarbeiten. Aber hinter all dieser Schusseligkeit und Inkompetenz versteckt sich der most brutal empire the world has ever.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr viel erschließt sich aus der Passage natürlich nicht, außer dass Mito Sanyal wirklich sehr lustig ist. Es ist auch unmöglich gewesen, ein Zitat zu finden, das alle Ebenen abdeckt oder zumindest am Bogen spannt, weil es so viele Ebenen gibt in diesem Roman. Und wir sind hier im London des Jahres 2022. In einem Writer's Room. Unsere Heldin, die ist Autorin, wie Mito Sanyal selbst, und hat ebenfalls, also die Mito Sanyal hat indische Wurzeln, die Durgu, die hier im Mittelpunkt steht, hat bengalische Wurzeln.
Ja, halb indische, halb deutsche.
Halb indisch, halb deutsch. Und diese Autorin soll mitmachen bei einem Projekt. Es wird Agatha Christie umgeschrieben, und zwar fundamental. Eine Anti-Agatha Christie sozusagen. Und es beginnt schon damit, dass der Held Agatha Christie, Hercule Poirot, wir kennen ihn alle als irgendwie sehr sympathischen und freundlichen Ermittler. Der ist in diesem Fall zwar ein Belgier, aber ein schwarzer Belgier. Und die Leute laufen Sturm. Und sie protestieren. Und sie machen Dead-Ins. Und sie haben Plakate. Und diese Autorin kommt gar nicht richtig hinein ins Gebäude, weil alles voller Protestierender ist. Das ist also die eine Ebene. Dieser Versuch, Agatha Christie postkolonial zu lesen, ist in dem Fall einfach Quell von großer Empörung. Das ist also die erste Ebene, und auf einer weiteren Ebene findet sich Durga, unsere Heldin, plötzlich im Jahr 1906 wieder. Sie ist in London, sie ist ein Mann geworden plötzlich, stellt sie fest, nachdem sie sich nämlich neue Klamotten geklaut hat von einem Hinterhof, weil ihr kurzer Mini da irgendwie nicht gerade angemessen ist, klaut sie sich ein Kleid und dann stellt sie fest, sie ist ein Mann, und klaut sich dann noch eine Hose. Auf jeden Fall, davor masturbiert sie noch ausführlich, weil so ein Penis offensichtlich sehr verführerisch ist. Das ist die komische Ebene des Ganzen. Die ernste Ebene, sie findet sich im India-Haus wieder. Das ist ein Treffpunkt für indische Unabhängigkeitskämpfer. Gandhi kommt dort etwa zu Besuch, ist dort aber nicht sehr wohl gelitten. Es taucht ein Unabhängigkeitskämpfer namens Madan Lal Dhingra auf. Das ist gerade rausbringen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und Veer Savarkar. Der ist tatsächlich sehr bekannt, zumindest bei Leuten, die sich mit Kolonialismus beschäftigen. Währenddessen wir hier praktisch, also wirklich sehr wenig wissen. Ich bereite mich immer mit Podcasts vor. Mit anderen. Und ich habe wirklich gesucht, einen Podcast über dieses India-Haus und über diesen Savarkar zu finden, und es ist mir nicht gelungen. Und das ist auch ein wichtiges Thema in diesem Buch. Wer schreibt Geschichte? Wer weiß eigentlich was? Welche Linien setzen sich durch? Ich muss es jetzt kürzer machen, weil sonst dauert es jetzt ewig. Jedenfalls ist sie dort, lernt diese Unabhängigkeitskämpfer kennen, versucht sie ein wenig zu beeinflussen, weil die sind ja einfach zu radikal. Und jetzt bin ich neugierig, was Ann-Kathrin sagt.
Du hast ja vorher gesagt, dass diese Männer, die da vorkommen, die kennen wir kaum.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, um das Buch zu verstehen und dieses Romanprojekt, das sie hatte, und auch ein bisschen eine Orientierung zu kriegen in diesem hochkomplexen Ding, das so verschachtelt ist und wo so viele Handlungsstränge und Ebenen reinkommen.
Darf ich nur ganz kurz was sagen, damit nicht Leute jetzt irgendwie abschalten, weil sich denken, oh Gott, das ist so kompliziert. Es ist wahnsinnig komisch. Es ist wurscht, wenn es kompliziert ist.
Genau, genau. Wir können auch schon vorausgreifen. Also von meiner Seite gibt es eine Leseempfehlung mit, und jetzt versuche ich das ein bisschen vom Ursprung dieses Projekts her zu erklären, weil ich glaube, es wird dann auch klarer. Da ist einmal die Autorin, ich habe auch ein Interview mit ihr geführt, sie schreibt auch im Nachwort etwas darüber, die sich ganz selbstverständlich als Teil einer pazifistischen Linken versteht. Mhm. Und auch in dieser postkolonialistischen Bewegung, das ist ihr sehr wichtig, da engagiert sie sich. Was den Kampf um die indische Unabhängigkeit betrifft, da weiß sie, wie die meisten anderen hier, sie kennt Gandhi. Verehrt Gandhi, indische Unabhängigkeitsbewegung, das ist für sie gleichbedeutend mit gewaltlosem Widerstand, der erfolgreich war. Und dann kommt sie durch Zufall auf Informationen, die ihr ganz ein anderes Bild zeigen, die ihr zeigen, wie viele Facetten es da gab und dass es eine sehr gewalttätige Seite gab, personifiziert quasi in diesem Savarkar, den du vorher erwähnt hast und der wirklich einen gewalttätigen Widerstand praktiziert hat und befürwortet.
Und da gibt es diese lustige Passage, sie lernt ihn kennen, diesen Savarkar. Also eigentlich ist es ja ein Er, weil es ist ja ein Mann in 1906. Und ist total entsetzt, weil sie weiß ja, was der verbrochen hat und sagt, das ist ja ein Hindu-Hitler. Ich meine,
Ein indischer Hitler,
ein Hindu-Hitler. Und sie als deutsche Autorin braucht einen Nazi-Vergleich. Das gehört dazu.
Genau. Ja. Und dann fühlt sie sich von ihm aber eigentlich angezogen. Ja. Das macht alles kompliziert. Aber zurück zur Geschichte. Diese Fragen wieder über wie weit ist gewaltfreier Widerstand möglich? Kann Gewalt in Widerstand unter gewissen Umständen legitim sein oder nicht? Alle diese Fragen rund um den Pazifismus, die uns jetzt mit dem Ukraine-Krieg auch beschäftigen, sind am Kern dieses Buchs, finde ich. Also das ist eine ganz wichtige Frage, die sich durchzieht und die diese Hauptfigur, die Durga, beschäftigt. Ja? Sie ist eine Suchende.
Und sie durchlebt sie richtig. Also es ist nicht nur so, dass sie sich abstrakt damit beschäftigt, sondern sie ist eben in diesem 1906, lernt alle möglichen anderen Perspektiven kennen, setzt sich mit diesem Savarkar, der sie eben, wie du gesagt hast, anzieht. Also sie ist verliebt in ihn, kann man schon sagen.
Ja.
Und natürlich möchte sie auch, sie möchte ihn auf der einen Seite beeinflussen, aber natürlich nimmt sie seine Perspektive auch an. Und ich kann sagen, dass einer der Schlüsse dieses Romans ist, dass es natürlich manchmal Gewalt braucht, aber dass es so quasi eine Möglichkeit geben muss zu heilen. Das ist schon so ein bisschen der Schluss. Also es endet irgendwie auf eine Art und Weise dann auch.
Ja, es stimmt. Mithu Sanyal versucht da eine Synthese am Ende des Romans. Da gibt es so eine Figur, die ein bisschen so das Sprachrohr dann ist und so sagt, ja, es kann unter Umständen sein, dass Gewalt dann wirklich einmal unvermeidlich ist. Aber das Wichtigste ist, im Gesellschaftsentwurf muss diese Gewaltfreiheit verankert sein. Also in der Vision, welche Gesellschaft man aufbauen will, das soll eine gewaltfreie sein. Und das färbt im besten Fall dann auch auf die Art des Widerstands ab. Ja, also es ist eine schwierige Synthese, die da versucht wird.
Wobei ich mich natürlich schon frage, ob die Tatsache, dass Mithu Sanyal, diese Pazifismus, mit dem viele deutsche Intellektuelle aufgewachsen sind, auch ein bisschen eine Reaktion auf die RAF war, mit ihrer wirklich vollkommen sinnlosen Gewalt, das kann man jetzt sagen, die tatsächlich zu nichts geführt hat.
Ja, ich glaube, das hat... Ja,
aber das ist so quasi,
ist, glaube ich, eine sehr komplexe
Frage. Das ist kompliziert, das ist nur eine Frage, die ich mir beim Lesen dieses Buches gestellt habe, aber ich kann sie nicht beantworten.
Also begeben wir uns hier lieber nicht aufs historische Glatteis. Bleiben wir dabei, diese Gewaltfrage, Widerstand und Gewaltfreiheit ist Mithu Sanyal wichtig und diese Geschichte des britischen Kolonialismus in Indien, über die man hierzulande fast nichts weiß.
Und die und tatsächlich unglaublich drastisch geschildert wird. Also das ist schon, das habe ich nicht gewusst, wie wahnsinnig das war.
Genau. Und das ist ein Anliegen, das sie hat und ist unglaublich detailliert geschildert. Also nicht in einem Zug, sondern wie dieses Buch halt ist. Es kommt immer wieder vor, ganz viele Details. Und es ist in dem Sinn auch ein vergnüglicher Geschichtskurs über etwas ganz, ganz Schlimmes. Und hier, finde ich, hier schließt sich der Bogen. Warum macht sie diese Gegenwartsebene? Warum macht sie diese lustigen Elemente mit der Zeitreise? Warum bringt sie Sherlock Holmes rein? Der kommt vor. Ja. Hercule Poirot ist wichtig, die Queen ist wichtig. Es sind lauter so reizvolle Elemente, auch aus der Populärkultur, die wir kennen. Und da gibt es, finde ich, mindestens zwei Gründe. Der eine ist, die Sanyal ist jemand, der wirklich versucht, die Leute abzuholen. Wie kann sie die packen? Wie kann sie sie auch unterhalten? Mhm. Und so kommt diese ganze leichtfüßige Ebene rein, diese spielerische. Das ist das eine.
Die zweite Ebene ist sicher, dass natürlich anhand von Sherlock Holmes, Hercule Poirot etc. etc. sich natürlich auch viel über den Kolonialismus und das Empire erzählen lässt. Also die sind ja nicht willkürlich, tauchen ja nicht willkürlich irgendwie auf. Der Sherlock Holmes-Autor Arthur Conan Doyle hat ja auch also eine Geschichte über den indischen Unabhängigkeitskrieg geschrieben. Also Sherlock Holmes ermittelt da.
Das Zeichen der Vier.
Und sie begegnet ihm und er war aber tatsächlich dann halt auch rassistisch, wie so viele aus seiner Zeit. Und das kommt natürlich auch vor, diese Abwertung von ihm. Also sie klopft das kulturelle Erbe danach ab. Was haben die eigentlich gedacht? Was haben sie geschrieben? Wo findet man dort eigentlich Diskriminierung, Rassismus? Ganz selbstverständlich und keiner redet eigentlich mehr drüber. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, es hat ihr einfach Spaß gemacht.
Ja.
Also, genau. Und sie lässt immer wieder irgendwas Kleines einfließen, das wir ebenfalls irgendwie als von Kindheit an kennen. Sie kommt dann zu einer Wahrsagerin und diese Wahrsagerin, sie fragt so, wer, wie, was? Und die Wahrsagerin sagt, der, die, das. Und sie sagt, bevor wir anfangen, die Titelmelodie der Sesamstraße zu singen. Also es kommt immer wieder, kommen solche kleine Verweise, die machen einfach Spaß.
Mhm.
Ja. Und es macht auch Spaß, wie sie mit dieser Zeitreise umgeht. Weil dadurch, dass sie natürlich sehr viel mehr Informationen hat als die Leute dort, muss sie sich ununterbrochen zusammenreißen und sie gilt dann als Dichter, also er, weil er ist ja ein Er 1906, er gilt dann als Dichter, weil er immer irgendwelche Zitate von später einfließen lässt, zum Beispiel Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja. Und Savakai so, oh ja, das ist toll.
Toll. Genau, das gibt dir ja ganz viel Gelegenheit zu Komik auch. Und ich finde bei ihr immer die Dialoge hervorragend.
Yeah.
Das ist ja auch erstaunlich, was die für einen Anteil haben in den Büchern. Die Dialoge sind wahnsinnig, nehmen einen Großteil des Buches ein. Also es waren auch im Identity, waren es auch die ganzen Twitter-Debatten. Was mir nur aufgefallen ist, wie sie es dann einbettet, also es gibt auch wirklich Schwächen, das muss ich auch sagen. Yeah. Also irgendwann habe ich mir gedacht, wenn die Durga jedes Mal, wenn sie sich irgendwie verunsichert fühlt, in die Enge getrieben, in einer Diskussion, krächzt oder keucht. Also sind dann immer, was weiß ich, bla bla bla, keuchte sie, bla bla bla, krächzte sie. Beziehungsweise wenn sie, das andere Muster ist, wenn sie etwas ganz daneben findet, seufzt sie und stöhnt sie. Also wenn es um Standpunkte geht, mit denen sie sich dann eigentlich nicht mehr auseinandersetzen will. Und da war es ein bisschen schade. Also mir kommt vor, das ist auch so eine Wahnsinnsarbeit gewesen, dass da am Ende vielleicht auch ein bisschen Sorgfalt gefehlt hat.
Es ist außerdem ein wahnsinnig dickes Buch. Also ich bin wirklich drüber gestolpert, weil ich habe mir das für den Urlaub, für den Schluss aufbehalten. Und dann bin ich erst draufgekommen, ich habe es am Kindle gelesen und am Kindle weiß man nie, wie dick so ein Buch ist.
Ja, genau.
Und dann komme ich drauf, das hat über 500 Seiten und denke mir, jetzt laufen mir aber schon die Zeit davon. Also das zu schreiben und dann auf jedes Wort zu achten, ist natürlich fast nicht machbar. Und diese ganzen also sie hat am Schluss, mit wem sie alles geredet hat und wo sie alles recherchiert hat, das ist Wahnsinn, das ist ja an sich schon habil eigentlich fast, oder?
Wobei ich schon sagen muss, und das ist bei Identity mir auch schon ein bisschen aufgefallen, ein bisschen mit Redundanzen kämpft sie schon. Also es war mir bei Identity zwischendurch ein bisschen zu viel an diesen fiktiven Debatten. Ja. Und es ist mir hier noch mehr zu viel. Ich glaube, da hat sie ein bisschen ein Bein gestellt, dass sie diesen indischen Geschichtskurs, dass sie da wirklich so viel erzählen wollte. Und das sind ja auch wahnsinnig interessante Details. Aber dass sie das alles noch reinbringen wollte und dadurch kriegt das Ganze irgendwann gegen Ende für mich so ein bisschen einen Wiederholungseffekt. Und ich habe mir echt gewünscht, dass es 50 bis 100 Seiten weniger hat.
Ja, das kann ich verstehen. Ich war zum Teil dankbar über die Redundanzen, weil ich mich da ein bisschen ausruhen konnte, weil es ist schon sehr, sehr viel Info. Und dann hat man dazwischen so ein bisschen eine Pause, in der man das verdauen kann, all das. Ich muss sagen, ich habe relativ viel gegoogelt. War eben sehr empört, dass ich keinen Podcast finde.
Das Googeln ist da ganz wichtig, weil man will dann natürlich mehr wissen über jedes dieser zum Teil sehr verstörenden Details.
Und es ist, wie soll ich sagen, ich meine, das ist etwas, was dieses Buch auch schafft, dass man sich wirklich beginnt zu interessieren und gerne noch mehr, eigentlich möchte man noch mehr und noch mehr und noch mehr wissen.
Ja,
und das ist schon einmal Und ich habe mich gut unterhalten.
Ja. Und jetzt wollte ich zum Abschluss noch dich was fragen. Kannst du dich erinnern an dieses Überraschungs-, dieses Herzensbuch, das ich mal mitgebracht habe? Das war Erdling von Emma Praslavsky.
Ja.
Und da ist eine junge Frau, die nach einem Shitstorm, in den sie selbst mal kurz reingerät, irgendwie ideologisch verunsichert. Diese Frau, die verschlägt es in die Weimarer Republik zurück. Auch völlig unerklärlich.
Und ja, genau.
Ich habe die mit Susan Jahl im Interview auf dieses Buch angesprochen. Sie kannte es nicht, war aber total interessiert. Ich muss das lesen. Das ist nämlich von dem Muster her ganz ähnlich.
Ja.
Auch plötzlich bist du in der Vergangenheit und dort erkundest du eigentlich diese Vergangenheit, die für die Gegenwart heute in den Debatten so eine Rolle spielt. Ja? Und das ist das gleiche Ausgangsinteresse wie bei der mit Susan Jahl.
Aber eins muss ich jetzt noch erwähnen, weil ich ganz am Anfang sagte, eine psychotische Frau.
Die Mama
hat einen totalen Knall und landet irgendwann einmal bei den Verschwörungstheoretikern.
Ja.
Und die wird sehr liebevoll und dann doch auch mit, also diese ganze Wut kommt natürlich auch rein, weil diese Frau war immer so der Meinung, so, ja, sie macht, was sie will und was sie braucht. Und ihre Tochter durfte dann beim Vater bleiben und hat sich nach der Mutter gesehnt. Also die wird ebenfalls, spielt eine wichtige Rolle. Aber ich glaube, wir lassen es jetzt raus.
So, ich bin froh, dass es auf der Longlist, dass das Buch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist. Ich hadere persönlich nicht damit, dass es nicht auf der Shortlist gelandet ist, obwohl ich es wirklich gut finde.
Ja, dem könnte ich, ach was, ich hätte ihm auch einen Platz in der Shortlist gegönnt. Ich bin ein bisschen sauer, die kommt jetzt aber gleich, dass die Barbara Zehmann gar nicht aufgenommen worden ist.
Ja, die Autorin, deren Buch wir jetzt dann besprechen. Aber wie findest du die Shortlist sonst?
Also wir haben die Ronja Ottmann besprochen.
Ja. Man muss sagen, an dem Tag, an dem wir reden, liegt die Bekanntgabe der Shortlist jetzt, glaube ich, zwei Tage zurück.
Genau. Und die Ronja Ottmann, das Buch hieß 74. Sie können es nachhören bei uns im Podcast. Das war die Nummer 23 und wir waren wirklich sehr
extrem beeindruckt, extrem erschüttert über diese Darstellung und der Massaker des IS an den Jesiden.
Und mich hat vor allem beeindruckt, nachdem ich wirklich Schwierigkeiten habe mit Gewaltdarstellungen, das kann Literatur. Literatur kann über Gewalt schreiben. Das kann Nachrichten können das zum Teil einfach nicht leisten. Aber du hast noch einen Favoriten, oder?
Noch einen? Ich habe noch einen Favoriten und das ist nicht das Buch von Iris Wolf, Lichtungen, das auch auf der Shortlist steht und das wir auch in einem Podcast besprochen haben. Ich glaube, das war der Podcast nach dem über Ronja Ottmann. Dieses Buch hatte mir sehr gefallen. Das ist eine Geschichte, da geht es um zwei Rumänien-Deutsche und um rumänische Zeitgeschichte vor und nach dem Fall Ceausescu. Ja, ich hätte es trotzdem vielleicht eher auf der Longlist belassen, aber ein Buch, auf das bin ich gestoßen durch die Shortlistmacher. Danke an die Jury des Deutschen Buchpreises. Das heißt Hasenprosa und ist bei mir monatelang in einem der Bücherstapel gelegen. Yeah. Und ich habe mir mindestens dreimal gedacht, na, jetzt schau mal da rein. Und ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, ich war ein bisschen abgeschreckt. Es hat ein hellgelbes, einförmiges Cover. Der Autorenname ist in rosa geschrieben und das heißt Hasenprosa. Und irgendwie war das irgendwie so kindisch gewirkt. Jedenfalls habe ich das nicht aufgemacht und jetzt habe ich rein ein paar Seiten gelesen und war sofort begeistert. Das ist eine Reise mit einer Ich-Erzählerin mit einem Hasen, also Alice im Wunderland ein bisschen im Hintergrund und lyrische Prosa, also es erschließt sich ganz schwer, worum es so genau geht. Ja, es ist total antirealistisch und es ist als sprüht sprachlich und es sprüht inhaltlich und es hat sowas auch Positives. Es ist ein Buch, das mal erfröhlich leuchtet. Es hat für mich so einen ganz positiven Sound und auch, es gibt Erinnerungen an die eigene Kindheit, schöne Erinnerungen, sogar das traut sie sich. Also unbedingt die literarische Empfehlung.
Eines wollten wir noch erwähnen. Wir wollten noch erwähnen, dass Mitu Sanyal, wenn wir schon bei Preisen sind, in der Jury des Bachmann-Preises sitzt.
Genau, deswegen kennen Sie ja einige Österreicherinnen und Österreicher auch, die vielleicht nicht in den Titel gelesen haben.
Genau, aber jetzt zu Barbara Zehmann.
43 Jahre, kommt aus dem Burgenland, lebt in Wien. Ihr Debütroman Immerjahn 2019 ist von der Kritik schon sehr gelobt worden. Sie hat dann auch 2022 beim Bachmann-Preis teilgenommen, ohne Preis. Da hat sie einen Auszug aus dem jetzigen Buch gelesen.
Und Immerjahn hat mich damals wirklich begeistert. Und das ist sehr, sehr seltsam, weil im Mittelpunkt steht ein sehr exzentrischer Erbe eines Betonfabrik oder Zementfabrik Imperiums, stinkreich. Normalerweise sind das jetzt nicht die Helden, die mich besonders interessieren, aber
Es ist auch sehr durchästhetisiert. Also er hat da ein bisschen Freude am Ästhetizismus. Das will ich jetzt auch nicht von vornherein mit dir verbunden.
Ja, eben, das ist das Spannende dran. Sie schafft es, einem wirklich dann so einzufangen. Gut, ich meine, natürlich ist es was für Büchermenschen, für Kunstmenschen. Ich habe Kunstgeschichte studiert und das war natürlich auch was, was mich angezogen hat. Aber ich glaube, was wichtiger ist, ich glaube, ich würde alles von Barbara Zehmann lesen, einfach nur ihrer Sprache wegen. Und das war bei Immerjan schon so. Also, dass du einfach, du siehst permanent Bilder vor dir.
Mhm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das trifft auf Betai Goitze, das neue Buch, genauso zu. Ich wollte nur noch ihre Videos und ihren Podcast erwähnen. Sie hat ja in der Corona-Zeit so YouTube-Videos begonnen. Da habe ich jetzt da wieder reingeschaut. Da stellt sie so ein Werk der Literatur vor, gemeinsam mit dem Robert Stadlober. Und jetzt hat sie einen Podcast mit dem Autor Clemens Setz, der heißt Österreichischer Sachbuchpreis und es geht um alles Mögliche. Die letzte Folge hat von Bastelbüchern gehandelt, die Folge davor von ihrem Buch eben, ihrem Roman Betai Goitze. Ich finde das sehr nett, sie beziehen so auch immer den Off-Bereich an. Es kann da ganz minutenlang beginnen mit irgendwelchen Geräuschen und ist das Mikro an und so weiter. Und was ich sehr interessant finde, sehr auffällig ist ihre Stimme, die etwas sehr zögerlich Kindliches hat, ihre Art zu reden, auch ein bisschen so gespielt Naives und eben sehr Kindliches. Und da muss ich sagen, Bettina, das hat mich, diese Stimme, ein bisschen an eine berühmte österreichische Autorin erinnert. Und mich hat auch dieses Buch Betai Goitze extrem erinnert an ein berühmtes Buch dieser berühmten österreichischen Autorin.
Vielleicht lösen wir es am Ende auf, oder?
Das ist faszinierend, wie unterschiedlich man das dann doch liest.
Na gut, hören wir eine Passage.
Letztes Jahr, da habe ich versucht, den Sichelmond einzufangen, am ersten Wintertag, mit einem Käfig. Den lieh ich mir aus einem Tiergeschäft. Ich sah sofort, dieser mittelgroße Käfig passte perfekt und entnahm ihm etwas mittelgroßes, vielpfotiges, setzte es auf den Boden und schleppte den Käfig durch die Innenstadt, der roch noch nach dem Tier, und ein winziges Skelett schepperte gegen die Stäbe. Von einem Tierchen, das das Tier wohl verspeist hatte. Ich ging schnurstracks über Ring, Josefstädter Straße, durch Otterkring, immer höher hinauf zum Perlmuttweg, auf den Abfällen der Perlmuttdrechsler errichtet. Früher ein spiegelnder Grund, immer noch ist im Asphalt an dieser Stelle ein geisterhaftes Schimmern. Dem folgte ich bis auf den Wilhelminenberg. Zwischen gefrorenen Ästen der Sichelmond hing fadisiert mitten in der Luft. »Hallo«, rief ich. Keine Reaktion. So legte ich ein Stück schwarzen Karton in die Stäbe, weil ich mir sicher war, dass man ihn sonst nur mit perligen Gegenständen lockte, jedoch ich nicht. Findiger bin ich und hob den Käfig hoch. Dann hatte ich den Sichelmond und fütterte ihn mit dem Löffel. Aber nicht sofort. Zuerst brachte ich ihn nach Hause. Schwer der Käfig. Zugedeckt mit einem Tuch stellte ich ihn auf den Balkon, damit er nichts von der Anwesenheit des Himmels bemerkte, und errichtete neben ihm eine gefinkelte Apparatur, bestehend aus Grammophon, Knoblauchpresse, Bleistiftspitze. Der Trichter saugte kraftvoll den überschüssigen Staub aus der Milchstraße heraus, den ich zu irisierendem Püree zerrieb. Das gab ich dem Käfig gefangenen Sichelmond löffelweise ein, bis er satt war und müde und sich nach seinem gewohnten Wandern nicht mehr sehnte. Irgendwann bin ich dann aufgewacht im AKH.
Ich mache es diesmal mit dem Inhalt ganz kurz. Also bei Antichristi haben wir lange gebraucht, das ist nämlich auch wahnsinnig verschachtelt. Ich gleiche das jetzt aus. Es geht um Theresa Neges, eine junge Frau in Wien. Man hat es gerade gehört, das AKH ist gerade vorgekommen, das kommt hier nur im Rückblick vor. Also man weiß, es war da eine psychische Krankheit. Sie nimmt Medikamente, Zyprexa, besser gesagt, sie soll sie nehmen, was sie aber nicht tut. Und diese Entwicklung, der wir im Roman zuschauen, belustigt und auch erschüttert, ist von Anfang an schon, kriegt etwas Unaufhaltsames. Also es ist eine Bewegung hinein in eine quasi neue manische Phase, wenn man das medizinisch ausdrücken will. Sie wird immer mehr zu einer Lady Danger, so heißt ihr Lieblingslippenstift, nicht zufällig. Es ist eine beängstigende Reise, wie sie sich aus der normalen Welt heraus katapultiert und wir sind durch ihre Perspektive mittendrin. Und gleichzeitig auch so draußen durch die Erzählweise, dass es für mich sehr witzig war.
Und Ich muss dazu sagen, dass ich, weil du erwähnt hast, diese österreichische Autorin, an die es dich erinnert hat, mir ist aufgefallen, dass das Thema manische, psychotische junge Frau, depressive junge Frau, narzisstische junge Frau, also wirklich Frauen mit Diagnose im Moment in der österreichischen Literaturlandschaft total im Schwang ist. Also wir haben die Angela Lehner gehabt mit Vater Unser. Ich habe Barbara Rieger. Wie hieß dieses Buch nochmal schnell? Bis ans Ende Marie. Das war das erste Buch von ihr, das ich gelesen habe. Und das handelt ebenfalls davon, wie eine Frau vollkommen den Boden unter den Füßen verliert. Und alle drei Bücher haben eines, nämlich eine völlig unzuverlässige Erzählerin. Also du weißt nie, was stimmt da jetzt eigentlich von dem, was sie dir erzählt. Weil sie ja im Zuge dieses Romans immer mehr den Bezug zur Realität verliert. Und wir haben nur sie, wir haben nur ihre Perspektive. Mhm. Und das ist schon mal spannend, weil du, also das macht so einen Spannungsmoment aus in diesem Roman, dass du immer, was ist jetzt da wirklich? Was passiert da? Und dann ist natürlich diese Psychose wahnsinnig toll beschrieben.
Ja, und das klingt so düster, wenn man sagt Psychose.
Ja. Ja.
Aber ich denke mir, was in diesen Romanen sehr häufig wirklich zu sehen ist, dass du hast auch einen Freiheitsgewinn davon, dass diese Person also aus der normalen Welt, unter Anführungszeichen, aus der normalen Wahrnehmung herausschwappt.
Ja, sie geht zum Beispiel einfach mit einem, also sie kauft sich eine Birne im Supermarkt, die kostet 2,10 Euro und sie weiß genau, sie hat das Geld mit dabei. Sie stellt sich dorthin und kramt in ihren Taschen und ist dann froh, weil sie rot wird und letztendlich sagt sie dann, das ist im Übrigen auch so ein wunderschöner Satz, dann zerdrückt sie, glaube ich, die Brösel in ihrer Manteltasche vor Verlegenheit und irgendwann kriegt sie auf jeden Fall diese Birne. Das würde ja niemand machen, wenn er nicht gerade in einer Art von Schub ist. Mhm. Und es sind viele solche Elemente, wo sie sich auch intellektuell irgendwie so vollkommen frei spielt, weil sie, und das ist die andere Ebene dieses Romans, sie kippt auch intellektuell in ein Thema rein. Und zwar ist das dieser Stern, der diesem Buch den Titel gibt. Bettei Geuze. Und das ist ein gefährlicher Stern. Das ist nämlich ein roter Überriese. Und dazu gibt es bitte sehr, sehr wohl Podcasts. Ich empfehle jetzt an diesen.
Und dramatische Videos.
Oh, ja, das, ich habe keine
Du hast die wissenschaftlichen Dinge angehört und ich habe mir dramatische Videos angeschaut davon, wie dieser Stern vielleicht in wenigen, in kürzester Zeit schon explodiert zur Supernova.
Also Florian Freistetter, der seine Sternengeschichten macht, eine Empfehlung für jeden, der hin und wieder mal entfleuchen will in diesem Alltag, der beschreibt es, es kann morgen passieren, es kann in 1000 Jahren passieren, es kann in 100.000 Jahren passieren, das heißt in der Astronomie bald.
In 1,5 Millionen Jahren.
In 1,5 Millionen Jahren. Jedenfalls, das Gute daran ist, er wird explodieren, ganz, ganz sicher, aber er wird uns wohl nicht treffen, weil die Achse nämlich verkehrt ist. Also die Achse zeigt nicht auf die Erde und diese Gammablitze kommen so quasi aus dieser Achse raus.
Es ist Tina hat sich erkundet.
Nein, ich muss sagen, ich beschäftige mich schon länger mit Sternen und insofern ist dieses Barbara Zehmann-Buch für mich sowieso ein gefundenes Fressen, weil so vieles davon vorkommt. Und auch da fängst du an zu recherchieren und zu schauen, wie ist das wirklich, wie war das? Und eben Podcasts nachzuhören. Das macht auch Spaß. Das Problem bei der Ich-Erzählerin ist, dass sie vollkommen reinkippt und mittlerweile irgendwann einmal glaubt, sie könne das alles erforschen. Das ist natürlich auch diese Manie, die einem das Gefühl gibt, alles Mögliche zu können. Und dann druckt sie sich Aufnahmen von diesem Bettergeuze aus und dann die Umrisse zeichnet sie auf die Decke ihres Zimmers.
Ja.
Und sie glaubt dann so nach dem Motto, ja, das muss man neu berechnen, ich kann das besser als
da
die NASA.
Da gibt es diese Stelle, wo sie dann sagt, ja, aber diese Forschenden, die sehen das auch nicht alles, was ich da
genau. Sehe. Und dann kommt auch so, ja, und das muss irgendein Rechenfehler sein, da hat sich jemand vertan. Ja. Also sie ist in einem völligen Wahn drin. Und ich finde, wir kommen, es ist irgendwie auf einer anderen Ebene der Wahn des Lesenden auch, so quasi ein Leser, der immer wieder Bezüge findet. Das passiert in diesem Buch, dass so wie diese Ich-Erzählerin selber plötzlich anfängt, überall Verbindungen zu ziehen. Ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie der Großvater, der war Astronom mit ihrem Mann. Was hat zum Beispiel, die Großmutter heißt Lilly und die Pharmafirma heißt Lilly, die ihr Medikament herstellt. Und so beginnt's und manche Sachen stimmen vermutlich, da gibt's Bezüge, aber du fängst auch an, irgendwie so herum zu halluzinieren und sich zu... Ich finde es spannend.
Ja, und auch diese Beziehung des Einzelnen zu kosmologischen Phänomenen, das hat man beim Clemens Setz ja auch mit in diesem Roman Monde vor der Landung, wo sich ein Verfechter der Hohlwelttheorie in der Zwischenkriegszeit also ganz verbunden fühlt und seine eigenen Theorien über Monde und Gestirne hat. Und hier ist es eben Betai Geuze, und ich glaube, was die junge Frau da eben auch so fasziniert, ist, dass ja diese Selbstvernichtung, die dann irgendwann passieren wird, mit einer unglaublichen Steigerung der Leuchtkraft einhergeht. Ja? Also dieser Stern wird irgendwann explodieren, entwickelt dabei millionenfach, weiß nicht was, ja, größere Leuchtkraft und vernichtet sich selbst dabei. Das ist also dieses Phänomen der Supernova. Und ich glaube, so etwas passiert im Roman. Und sie hat eine Freude daran. Also diese boshafte Freude am Nein sagen, am ein bisschen zerstören, vernichten auch. Ja.
Ich finde es gut, dass du das sagst, weil es ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, wie wichtig diese Selbstermächtigung auch ist in dieser Manie.
Ja, ja? Absolut. Ja. Ja.
Aber natürlich spürt man es durch den ganzen Roman hindurch. Es ist eine starke Frau.
Ja, sie hat eigentlich also Allmachtsfantasien zwischendurch. Ja. Und sie hat so was wahnsinnig Raumgreifendes. Ja. Dieses Ich, das finde ich, das verschlingt ja im Roman immer mehr alles. Also auch mit dieser Wahrnehmung. Ja. Also sie ist ja wirklich so eine Allesfresserin als Figur.
Sie ist eine Allesfresserin und trotzdem ist es eine sehr präzise Darstellung einer Manie oder einer Psychose. Ich habe manches tatsächlich von Bekannten oder Eltern von Bekannten oder Freunden auch genauso, also man hat es mir erzählt oder ich habe es selber beobachtet. Und das hat mir auch fasziniert, dass auch dieses Buch auf so wahnsinnig vielen Ebenen funktioniert.
Ja. Und diese Wahrnehmungswelt von ihr hat auch was wirklich sehr Poetisches. Eben das ist diese tolle Sprache. Aber bevor wir das vergessen, ich wollte noch auf diesen österreichischen berühmten Roman zu sprechen kommen, an den ich sofort denken musste. Also wenn wir jetzt die Hörerinnen und Hörer fragen, woran denken Sie vielleicht, ja, wenn Sie literaturaffin sind, woran denken Sie vielleicht, wenn Sie hören, es geht um eine Wohnung in Wien, die Wohnung spielt eine ganz große Rolle, ja, in einem bestimmten Bezirk. In dem Fall ist es nicht der, ich verrate es, nicht der dritte Bezirk, sondern ist das quasi das Taborland, ja, es spielt im zweiten Bezirk. Es geht um eine Ich-Erzählerin, die ganz viel Zeit in der Wohnung verbringt, aber auch ein bisschen außerhalb von Wien. Es hat sehr viel Wiener Lokalkolorit, auch in der Sprache. Und es geht um eine schleichende Selbstauflösung auch dieser Frau. Also da sind auch Beziehungen rundherum zu Männern, aber alles irgendwie so ungreifbar. So richtig real wirkt nur die Autorin. Ja? Und wie gesagt, auch ihre Stimme hat mich an diese Autorin erinnert. Berühmter österreichischer Roman einer berühmten österreichischen Autorin des 20. Jahrhunderts.
So, und obwohl ich es nicht erraten habe, darf ich es auflösen. Ich sage noch vorher einen kleinen Hinweis. Mito Sanyal hat in einer Jury für einen Preis mit ihrem Namen mitgewirkt.
Gut, also das ist jetzt.
Jetzt müssen wir es wissen, oder?
Also, der Joker.
Der Joker, Ingeborg Bachmann, Malina. Und ich habe mich die ganze Zeit, weil du hast mir es gestern gesagt und ich habe dann echt herumgegrübelt, warum ich nicht draufgekommen bin. Und meine Erklärung ist, weil es ist naheliegend, sie hat es beim Bachmann-Preis ja auch gelesen. Ja? Meine Vermutung ist, dass so quasi die Vibes in diesem Roman, ja, die Atmosphäre, die so unterschiedlich sind, weil bei der Bachmann, das ist ja wirklich, du bist verzweifelt. Ja? Du bist verzweifelt und die Bachmann hat natürlich eine enorm politische Dimension. Das hat die Barbara Ziermann nicht. Bücher sind politisch, aber es ist kein politisches Buch. Auch wenn Verweise vorkommen, es kommt schon, Nationalsozialismus kommt vor, es kommt Kriegsgefangenschaft vor, also es kommt auch Stalin vor und der große Terror, aber die spielen keine essentielle Rolle bei Barbara Ziermann. Währenddessen bei Bachmann der Nationalsozialismus einfach das Prägende, das, was dahinter steckt, ist. Und ich glaube, deswegen bin ich nicht draufgekommen, obwohl es sehr wohl Bezüge gibt.
Ja, stimmt. Das ist ein wesentliches Element. Wobei ich sagen muss, dass ich wahrscheinlich das auch nicht jetzt am meisten im Kopf habe. Ich habe es auch nicht in erster Linie als feministischen Roman gelesen, Bachmanns Malina. Also es ist wirklich dieses Ich, das am meisten bei mir hängen geblieben ist. Und ganz stark erinnert mich auch an Zehmanns Roman, diese leicht kindliche Art, mit der die Frau sich da selbst darstellt. Das hat so ein bisschen Kindfrau-Charakter.
Eins müssen wir noch sagen. Wir müssen natürlich schon noch kurz auf die Sprache kommen, weil das ist, wo ich gesagt habe, man will eigentlich von Barbara Ziermann alles lesen. Es gibt eine Passage, in der beschreibt sie eine Seife und man möchte wirklich lesen, wie das mit dieser Seife ist. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich bin sonst nicht der große Fan von Beschreibungen, aber sie hat mit oft mit ganz einfachen Sätzen und du hast sofort ein Bild vor dir.
Ja.
Du siehst das wirklich, du bist in diesem Bild drin.
Mhm.
Und das ist schon eine große Kunst. Also von mir eine absolute Empfehlung. An Katrin, bei dir?
Von mir eine eindeutige Empfehlung.
Gut. Super, so. Dann, jetzt bin ich neugierig, weil jetzt kommt Ann-Kathrins Herzensbuch.
Ja. Überraschungsbuch für Bettina. Ich habe mitgebracht Das wiedergefundene Licht von Jacques Lusseron. Das ist ein Franzose, der schon 1971 gestorben ist.
Ah.
Und der blind war. Und er hat als junger Mann trotz seiner Blindheit, eigentlich sogar noch als Jugendlicher im Zweiten Weltkrieg im französischen Widerstand gekämpft, hat dann das KZ Buchenwald überlebt und ist später in die USA gegangen und war dort Literaturprofessor. Und man hat ihm immer wieder gesagt, er möge diese Geschichte mal aufschreiben. Und das hat er dann auch gemacht. Also er ist dann durch einen Unfall, also er hat schon durch einen Unfall als Siebenjähriger das Augenlicht verloren, ist dann 1971 durch einen Unfall umgekommen. Aber davor hat er noch diese Erinnerungen geschrieben und von denen hatte ich keine Ahnung. Und sie sind jetzt zu seinem 100. Geburtstag im Klett-Cotta Verlag auf Deutsch erschienen. Also ursprünglich sind sie damals in den 60er Jahren auf Englisch erschienen und jetzt auf Deutsch. Also so ein historischer Fund, den ich da gemacht habe und der mich sehr bewegt hat. Hören wir mal rein.
Welches Bild konnten sich die Neuankömmlinge, manchmal drei oder vier am gleichen Abend, wohl von dem geheimnisvollen jungen Mann machen, der ich war? Der Besucher wusste von mir nur eines: Er ist blind. Hatte er die Klingelvorschrift korrekt beachtet, folgte er mir einen dunklen Gang entlang. Ich vergaß fast immer, das Licht anzudrehen. Zwei Türen schlossen sich nacheinander hinter ihm. Schließlich sah er sich in ein enges Zimmer geführt. Ein Fenster auf den Hof, ein Bett, ein Sessel für ihn, ein Sessel für mich, eine schlanke, niedrige Truhe. Durch die Türe, die zum zweiten Zimmer stets offen stand, gewahrte er einen großen Stapel von Braille-Büchern, der sich an den drei Wänden des Raumes hinaufzog. Vor sich hatte er einen Jungen, dessen große Jugend eine kurze, ständig rauchende Pfeife nur schlecht verbergen konnte. Doch dieser Junge sprach mit einer Lebhaftigkeit und Sicherheit, auf die er nicht gefasst war. Mit der Sicherheit eines Erwachsenen und der Begeisterung eines Kindes oder dergleichen. Auf jeden Fall war es eine Mischung aus Rätselhaftigkeit und Offenheit, die zu vertraulichen Mitteilungen ermutigte. Sollte er sich vor einem Blinden in Acht nehmen?
In dieser Stelle, die wir gerade gehört haben, erleben wir diesen jungen Mann, also er ist, glaube ich, da ist 16 oder 17 erst, ja, wie er als Blinder Leute für den Widerstand rekrutiert, für die Widerstandsgruppe. Er hat da auch offenbar ein sehr starkes Gespür entwickelt, also wie so viele Menschen, denen ein Sinn verloren geht, hat er in anderen Bereichen eben seine Sinne sehr weiterentwickelt und hat ein starkes Gespür für Menschen. Und das hilft ihm auch bei der Rekrutierung. Und es ist erstaunlich, die Blindheit spielt bei der Schilderung seiner Tätigkeit im Widerstand jetzt gar nicht so eine Rolle. Er hat einen Beigesellt, einen Freund, der quasi alles ergänzt, was er nicht machen kann. Aber das ist so gar nicht das Thema, also groß.
Man stellt sich vor, es ist gefährlicher, wenn du blind bist, aber...
Ich weiß es nicht. Es hatte auch Vorteile offenbar, weil man in einem Blinden keine Gefahr vermutet. Ja? Von vornherein dem weniger misstrauisch begegnen. Ich fand an dem Buch sehr faszinierend, zunächst einmal, wie er die Erblindung in seiner Kindheit beschreibt und wie er dann die Welt anders wahrzunehmen gelernt hat. Und das ist erstaunlich. Natürlich ist es im Rückblick geschrieben und man kann sagen, da werden auch Dinge konstruiert. Aber er hatte so geschildert, dass das Licht überhaupt nicht weg war, ja. Und wie er schnell ganz anders sehen gelernt hat und diese Schilderungen, wie er die Welt dann anders wahrgenommen hat und wahnsinnig positive Schilderungen. Gar nicht so, als ob da groß was verloren gegangen wäre, sondern auch, was er dadurch gewonnen hat, fand ich sehr interessant und sehr eindrücklich geschildert. Interessant fand ich auch, was er schreibt darüber, was es moralisch mit ihm gemacht hat oder emotional. Als Blinder meint, da kann man eigentlich nur leben, wenn man Vertrauen hat. Man kann sich so negative Emotionen wie Zorn, Angst eigentlich gar nicht leisten, weil das verwirrt einen so sehr. Man muss eigentlich einfach Vertrauen haben. Und dann wie er über die Stimmung nach dem Kriegsausbruch schreibt in Paris, dann die Stimmung nach der Besatzung in der ersten Zeit und dann auch diese Stimmung in der Widerstandsgruppe. Das fand ich im Detail menschlich sehr, sehr gut beobachtet und sehr interessant auch, wenn wir es vergleichen mit heutigen gesellschaftlichen Prozessen, mit Krisensituationen, wie sich Menschen verhalten. Da gab es für mich ganz viele Parallelen oder Sachen, wo ich begonnen habe nachzudenken.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, also wenn diese Langsamkeit, mit der eigentlich diese Besatzungszeit in die Köpfe der Menschen eingedrungen ist, also wirklich sichtbar geworden ist. Mhm. Gesagt, das Unglück war eigentlich auf den Straßen nicht spürbar, nicht sichtbar. Aber das eigentliche Unglück, das dann immer klarer wurde, waren eigentlich Millionen Menschen, die sich schützen, die in die Zurückhaltung gehen. Wir werden nie mehr wissen, was die anderen denken. Auch dieses Zumachen, wenn in der Haltung die Wörter Nazis, Gestapo, Folterungen fielen, dann schloss sich bei den Gesprächspartnern etwas. Ja. Und er schreibt, ich war dieser Erscheinung gegenüber so feinfühlig geworden, dass ich fast ein spezielles Geräusch zu vernehmen glaubte bei diesem Zumachen. Ja. Und er geht da dann heraus aus dieser Angst und hat plötzlich als 16-Jähriger noch in der Schule den Entschluss, etwas gegen die Nazis zu tun. Und weil er auch ein Charisma hat, gelingt ihm da jetzt auch eine Gruppe aufzubauen. Das sind anfangs nur ältere Schüler zwischen 17 und 19 Jahren und dann auch Studenten und bald haben sie 600 offizielle Mitglieder und schließen sich dann später einer professionelleren Widerstandsgruppe an und werden Teil einer wirklich großen Bewegung. Und wie er das im Detail auch schildert, wie sie gearbeitet haben, ja, wie sie sich versucht haben, gegen Risiken zu schützen, das ist einfach wahnsinnig spannend und sehr gut geschrieben, auf eine altmodische Weise sehr gut geschrieben.
Ja, ja. Das klingt wirklich spannend.
Also ich finde es auch wirklich irgendwie ein weises und menschlich ermutigendes Buch.
Schön. Das werde ich mir in den nächsten Urlaub mitnehmen, Ann-Kathrin.
Gut, der kommt hoffentlich bald.
Nein, der dauert noch.
Nein, zuerst kommt unser nächster Podcast. Der kommt in einem Monat ungefähr.
Jawohl.
Und haben wir dann schon den Deutschen Buchpreis zu besprechen. Der wird am 15. Oktober verkündet, glaube ich. Oder am 14.
Ja, das müsste sich ausgehen.
Ja, das kann dann sein. Dann, da haben wir oder,
oder wir machen eine Zwischenfolge, je nach Themen.
Und wenn Hasenprosa dieses Buch auf der Shortlist den Preis gewinnt, dann möchte ich einen großen Podcast über dieses Buch.
Über das Buch, das machen wir. Also ich würde vorschlagen, wenn ein Buch den Preis gewinnt, das wir sehr, sehr mögen, dann machen wir einen Sonderpodcast.
Unbedingt. Gut, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns wie üblich über Feedback an die E-Mail-Adresse podcast@diepresse.com und verabschieden uns. Mein Name ist Ann-Kathrin Simon.
Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Einen schönen Tag.
Mythos Sanyal, Antichristi, erschienen bei Hansa. Barbara Zehmann, Betai Geuze, erschienen bei DTV. Jacques Le Seron, Das wiedergefundene Licht, aus dem Französischen, von Uta Schmalzried, erschienen bei Klett-Cotta.
Presse Play. Die Bücherei.